der deutschen Hauptstadt Berlin sind gerade etwa 45.000 Haushaltungen und über 2.000 Unternehmen ohne Strom. Es wird davon ausgegangen, dass die Situation jetzt im Winter bei Temperaturen um den Gefrierpunkt bis etwa Donnerstag andauern wird. Grund dafür ist ein Terroranschlag einer linksextremen Gruppierung auf kritische Infrastruktur. Über die Hintergründe spreche ich gleich mit dem ehemaligen Präsidenten des Verfassungsschutzes, Hans-Georg Maaßen. Willkommen bei Deutsch und Deutlich. Bleiben Sie dran. Willkommen bei Deutsch und Deutlich, lieber Hans-Georg Maaßen, einmal mehr. Du bist ein Spezialist von Berufswegen her. Du warst als Präsident des Deutschen Verfassungsschutzes natürlich mit der Verfolgung auch von Terroristen und terroristischen Umtrieben betraut. Jetzt ist die deutsche Hauptstadt Opfer eines solchen Anschlages geworden. Linksextreme Terroristen allem Anschein nach ist es gelungen, eine wichtige Schaltzentrale in Brand zu setzen, sodass jetzt 45.000 Haushaltungen und über 2.000 Unternehmen ohne Strom sind. Und das wird auch eine Weile noch so dauern, kommen wir gleich darauf. Aber zunächst zu den Opfern. Du hast mir gesagt, du wohnst nahe dieser betroffenen Region und deine Frau hat Menschen, die dort wirklich jetzt ohne Strom sitzen, die sich irgendwie in eine Herberge begeben mussten. Sie betreut die dort. Wie geht es diesen Menschen?
Ja, also zunächst mal guten Abend, lieber Claudio. Ja, ich wohne im Südwesten von Berlin und wir hatten wirklich Glück gehabt, dass wir hier von diesem Terroranschlag nicht betroffen sind. In der Tat, meine Frau hatte gestern Abend gesagt, also als sie hörte, dass hier nicht unweit von uns in einer Sporthalle dann eine Notunterkunft errichtet wird, sagte ich, gehe mal rüber und schaue, ob ich helfen kann. Gestern Abend waren kaum Leute da, heute Morgen waren auch kaum Leute da und sie sagte mir, sie hatte den Eindruck, dass das alles nur präpariert wird, wenn der regierende Bürgermeister kommt, dass da eine Veranstaltung abgezogen wird. In diesem Stadtbezirk, der betroffen ist in Berlin, dürften etliche 10.000 Menschen davon betroffen sein, auch viele, viele alte Leute, wenn man an die Altersstruktur denkt, dass da allenfalls mal 10, 12 Leute in so einer Notunterkunft sind, kann ich mir nicht vorstellen. Denn würde man das richtig machen, würde man an jede Wohnungstüre klopfen, schauen, ob es den Leuten gut geht, ob man denen helfen kann und wenn sie alt und gebrechlich sind, dass man sie in diese Notunterkunft bringt, aber auch nur für Stunden, um sie dann weiter in Hotels zu bringen. Ich habe den Eindruck, hier in Berlin funktioniert der Katastrophenschutz nicht.
Also diesen Eindruck habe ich auch, natürlich nur von außen. Ich habe nur doch diese Bilder gesehen von Polizeifahrzeugen, die da durch die Straßen gefahren sind und mit Lautsprechern gesagt hat, man solle sich batteriebetriebene Taschenlampen und so weiter besorgen, das Handy möglichst wenig brauchen. Aber das sind natürlich nicht die Maßnahmen, die Bevölkerung jetzt braucht. Also ich will ja nicht blöffen, aber bei uns in meiner kleinen Gemeinde, wo ich wohne, Gossau, da im Zürcher Oberland, dort haben wir für diesen Fall vorgesorgt. Also wir haben große Generatoren, die stehen bereit, die werden vom Zivilschutz instand gehalten, da gibt es Übungen. Wenn so etwas passieren würde, weiß man sofort, wie kommt man da, wie produziert man Strom und wie versorgt man die Haushaltungen wieder mit dieser wichtigen Energiequelle.
Ja, also wir hätten eigentlich auch Generatoren. Vor ein paar Wochen hat das Bundesinnenministerium noch stolz verkündet, Tausende an Generatoren an die Ukraine zu liefern. Erstaunlicherweise ist diese Pressemitteilung über Nacht aus dem Archiv verschwunden. Aber wenn man richtig sucht im Internet, kann man das noch finden. Also es gab einmal Generatoren. Mein Eindruck ist, hier in der Stadt ist man einfach nicht darauf vorbereitet. Und zwar mental nicht vorbereitet. Es gab wahrscheinlich keine Übungen, die das gemacht haben, die Menschen darauf vorbereitet haben und schon gar nicht, dass es die Technik gibt. Also Zelte für den Winter, Heizstrahler, Generatoren, was auch immer. Mein Eindruck ist, das fehlt. Die Betreffenden sind in Teilen in Urlaub, halten es nicht für wichtig, sich damit zu beschäftigen. Du sprachst vorhin selber an, die Aussagen von Bundeskanzler Merz in den Medien, also keine Aussage zu dem Stromausfall, aber wohl Aussagen zu Maduro. Und auch in den Mainstream-Medien ist das so, es wird rauf und runter über Venezuela und Maduro berichtet, aber so gut wie gar nicht über diese katastrophale Situation hier im Südwesten Berlins.
Aber irgendwann wird sich ja die Politik dann doch auch mit den wirklichen Problemen der Menschen beschäftigen müssen. Ich meine, die können ja nicht einfach auf Dauer über alles andere in der Welt sprechen und einfach das Naheliegende unterlassen. Ich meine, wenn du sagst, sie schicken Generatoren in die Ukraine und haben dann selbst keine, wenn sie die brauchen. Vielleicht haben sie sogar jetzt bei der Ukraine nachgefragt, ob sie gewisse wieder zurückhaben können. Ich weiß es nicht. Aber so einfach ist es ja geradezu grob fahrlässig.
Was heißt grob fahrlässig? Es ist ein hohes Maß an Unfähigkeit, an, ich sage mal, Schlenderjahren, dass man es einfach so laufen lässt. Wir haben das gesehen beim Ahrtal-Hochwasser vor einigen Jahren, wo Tausende von Menschen durch diese Hochwasserkatastrophe im Ahrtal, im Rheinland zu Schaden kamen. Viele Menschen sind gestorben, ganze Existenzen sind ruiniert worden und die Politik ist einfach zur Tagesordnung übergegangen. Sie waren nicht in der Lage, allen Menschen zu helfen. Es war ein hohes Maß an Selbsthilfe, insbesondere von Landwirten, die ihre Traktoren zur Verfügung gestellt hatten, um bei der Rettungsaktion dabei zu sein und zu helfen. Freiwilligen Feuerwehren, nicht bezahlte Feuerwehrleute. Also auch da hat sich schon gezeigt, dass dieses Land im Grunde genommen nicht aufgestellt ist. Weder was die Technik angeht, noch was den Willen angeht, in Katastrophen den Menschen wirklich zu helfen. Man ist immer sehr schnell dabei, wenn es ein Erdbeben, ich weiß nicht, in Popelmanistan oder in sowieso gibt, irgendwelche Hunde hinzuschicken vom Technischen Hilfswerk, um Verschüttete zu suchen, damit es gute Schlagzeilen gibt. Auch um Minister hinzuschicken, die dann zeigen, wir Deutschen sind ganz vorne dabei bei der Rettung. Das ist alles Window-Dressing, das ist alles letztendlich nur ein großes politisches Schauspiel. Und so nehme ich das hier in Berlin auch wahr. Der regierende Bürgermeister wird hier in das Sportzentrum fahren, um einige wenige, die da geborgen sind, die da versorgt werden, zu begrüßen, nach Möglichkeit die Richtigen, die sich dafür bedanken und nicht die Falschen, die ihn kritisieren. Das ist Theater, aber Theater führt letztendlich dazu, dass der Staat seine Aufgaben nicht erledigt, seine Aufgaben nicht wahrkommt, nachkommt. Und das bedeutet in erster Linie sofort den Menschen zu helfen, auch unter Einsatz der Bundeswehr, sofort dafür zu sorgen, dass die Täter dingfest gemacht werden, weil diese Leute laufen schon seit 2011 durch Deutschland herum und begehen solche Anschläge.
Auf die Täter möchte ich gleich kommen. Zunächst noch eben die Dauer. Wird jetzt davon gesprochen, dass das bis Donnerstag dauern sollte, dieser Zustand. Also ich meine, da werden vielleicht auch Leute erfrieren oder einfach, also ich glaube, nicht die nötige Versorgung kann denen erbracht werden. Heute ist ja noch das Problem mit dem Telefon. Ich meine, Telefon funktioniert ja alles nur da über die Box, die man im Haus hat. Oder früher hatte man wenigstens die Schwachstromleitung. Bei einem Stromausfall konntest du wenigstens telefonieren. Heute hast du noch ein Handy, aber gerade ältere Leute haben möglicherweise keines. Und ich meine, wie ist es möglich, in einer führenden Industrienation, dass das einfach so lange geht und dann auch ein Netz, ein Stromnetz kann doch nicht über eine so zentrale Versorgung funktionieren, die man einfach außer Kraft setzen muss und dann ist eine halbe Stadt lahmgelegt. Das ist doch einfach verrückt.
Ja, das ist einfach verrückt. Also den Ausdruck führend würde ich nicht mehr im Zusammenhang mit Industrienation verwenden. Diese Industrienation ist im Niedergang begriffen. Und diesen Niedergang sieht man natürlich auch beim Katastrophenschutz. Der Schlendrian, die Bequemlichkeit, die Bräsigkeit der Politik, sich drum zu kümmern, als ob das, ich meine mal, so ein Wasserschaden in einer Straße wäre. Das ist letztendlich nur Ausdruck im Grunde genommen eines mentalen und wirtschaftlichen Niederganges dieses Landes. Mein Eindruck ist, man setzt jetzt hier darauf, dass das ausgesessen wird. Es wird möglicherweise Opfer geben. Ich weiß es nicht, aber dass diese sich nicht artikulieren können, kann ich mir vorstellen, weil die Medien dies kleinschreiben und nicht als großes Thema nehmen. Auch die Täterschaft wird nicht thematisiert. Wir haben eigentlich Notfallpläne. Wir haben ein Handbuch mit Blick auf die kritische Infrastruktur, die zu schützen ist. Aber offensichtlich wird das nicht. angewandt, gerade nicht in, sag mal, einer der Haupturlaubszeiten. Das ist nun die Zeit zwischen Weihnachten und Anfang des Jahres. Ich denke, morgen wird der normale Betrieb in den meisten Behörden wieder aufgenommen werden. Das ist eine katastrophale Situation für das Land. Aber ich befürchte, dass es noch nicht so weit ist, dass die notwendigen politischen Konsequenzen gezogen werden.
Vielleicht noch ein kleiner Tipp aus der Schweiz. Wir haben jetzt gerade bei der letzten Session hat das Parlament gesagt, dass wir UKW, also den Radiosender, die diese Wellenlänge länger am Leben lassen, weil das einfach wichtig ist für die Kommunikation. Ich weiß nicht, wie das in Deutschland ist, aber wenn man natürlich wirklich im Internet, im Radio, im Fernsehen alles nur noch über Strom läuft, dann wird man natürlich dann sehr, sehr abhängig. Und wenn da so etwas passiert, funktioniert einfach gar nichts mehr. Also wenigstens das UKW, das man mit einem, der kleine Transistorradio, den wir alle kennen, mit Batterienbetrieb. Ich habe sogar einen mir angeschafft, wo ich mit einer Kurbel drehen kann, im Notfall, dass ich wenigstens da noch etwas habe. Aber das ist also ganz wichtig. Man muss sich vorsehen für solche Fälle. Vor allem gerade, wenn die Politik dermaßen unfähig ist. Kommen wir jetzt aber noch auf die Täter zu sprechen. Der Bürgermeister Kai Wengener hat gesprochen von einem ziemlich eindeutig linken Provenienz. Also man kann davon ausgehen, dass da Linksextremisten dafür verantwortlich sind. Du hast auch in deiner früheren Funktion als Präsident des Verfassungsschutzes immer schon vor Linksextremismus gewarnt, hast aber auch gesagt, die Unterscheidung in links und rechts sei nicht unbedingt zweckmäßig. Vielleicht kannst du dazu auch etwas sagen.
Also das Entscheidende ist ja nicht, sagen wir mal, ob jemand einen totalitären Staat nach stalinistischem Muster oder nach nationalsozialistischem Muster will. Das Entscheidende ist, dass jemand eine Systemüberwindung will, einen totalitären Staat, sodass die Unterscheidung links und rechts beim Verfassungsschutz immer nur der Arbeitsökonomie diente, so will ich es mal sagen. Es gab Kollegen, die machten das eine und mussten sich in die Thematik einarbeiten und die anderen machten das andere, die mussten sich in die Thematik einarbeiten, vor allem in die Ideologie und damit in den zur geistig-ideologischen Auseinandersetzung mit dem Thema. Heißt, unter dem Strich sind beide Ideologien, die rote wie die braune, letztendlich auf eine Systemüberwindung ausgerichtet. Und es macht vom Ergebnis her keinen Unterschied, allenfalls mit Blick eben auf die Herangehensweise, wie man diese Leute identifiziert und wie man diese Leute letztendlich auch, ich sage mal, unschädlich macht, dass sie keine weiteren Anschläge mehr begehen können.
Mich interessiert jetzt noch so etwas der Graubereich. Ich meine, wir kennen ja von der Klimaaktivistin Luisa Neubauer, die hat sich ja mal so da darüber lustig gemacht und gesagt, sie möchte auch am liebsten Pipelines in die Luft sprengen. Es gab dazu auch eine Anfrage im Bundestag von einer inzwischen verstorbenen AfD-Abgeordneten, ob der Generalbundesanwalt in dieser Hinsicht etwas unternommen hat. Es wurde dann abgewiegelt, nein, es besteht da kein Grund für irgendwelche Schritte. Aber ist nicht gerade dieses Zündeln mit so gefährlichen Aussagen, und ich meine, wir hatten diese Linksextremen, diese Klimakleber, auch diese Klimaaktivisten, die sich auf Pisten von Flughäfen begeben haben, illegalerweise, haben sich festgeklebt, die haben dort für Radau gesorgt, ein großes Sicherheitsrisiko. Also wo fängt es an, dass der Staat wirklich hier intervenieren muss?
Ich fange mal so an. Ich glaube, in jeder Gesellschaft gibt es einen Bodensatz an Verrückten, an Leuten, die man relativ leicht fanatisieren kann und die bereit sind, hinter einem Guru, der in einem orangenen Gewand läuft, herzulaufen, hinter einem anderen Sektenführer, hinter einem Nationalsozialisten, Faschisten, Kommunisten oder was auch immer. Diese Leute gibt es aus meiner Überzeugung, nach meiner Berufserfahrung, in jeder Gesellschaft. Was wir hier in Deutschland haben, wir haben eine Klimasekte. Und diese Klimasekte setzt sich zu einem Teil aus hochfanatisierten, zum Teil jungen Leuten zusammen. Ich sage mal, die reinen infantilen Herzens glauben, wenn wir jetzt hier unser Land nicht CO2-neutral machen, wird irgendwann, spätestens 2045, die Welt untergehen. Und wir werden hier auf einem glühenden Globus alle verbrennen. Ja, das ist etwas überspitzt gesagt, aber es ist so die Vorstellung, die die Leute dazu bringt, auf die Straße zu gehen, sich festzukleben, Straftaten und schwere Straftaten zu begehen, weil sie der festen Überzeugung sind, diese Demokratie funktioniert nicht, weil sie nicht vor dem Klimatod schützt. Und die haben wirklich vor Augen, es kann einen derartigen Klimatod geben. Das heißt, die Erde, die verglüht wegen CO2. Wenn man sich das Bekennerschreiben dieser Gruppe anschaut, die jetzt den Anschlag hier auf die Stromverteilstationen oder die Kabelstationen hier in Berlin-Südwest gemacht haben, dann sind das eben solche Leute. Wenn man das lange Bekennerschreiben sich anschaut, da wird rekurriert darauf, dass man gegen die Reichen vorgehen muss, die CO2 verbreiten, dass man gegen den Kapitalismus vorgehen muss, der letztendlich das Klima killt. So, das sind Leute, die entweder wirklich glauben, dass die Welt untergehen wird und dem Klimatod stirbt, oder es ist vielleicht auch in Teilen vorgeschoben, ich kann es nicht richtig einordnen. Aber aus meiner Perspektive, die Politik trägt ein hohes Maß an Verantwortung für die Radikalisierung dieser Leute. Diese Leute fühlen sich im Recht. Sie sehen sich überhaupt gar nicht als Täter, sondern sie sehen sich letztendlich als Nothelfer für die Opfer. Und die Opfer, das ist die Erde. Die Opfer sind die zukünftigen Generationen. Und die Täter sind wir, die CO2 verbreiten. Und wir haben eine Politikergeneration, und da nehme ich nahezu jede Partei mit in den Korb und sage, die sind mitverantwortlich, die diese unverantwortliche Klimahysterie mitschüren, die Leute ehren und auszeichnen, die diese Klimahysterie verbreiten, die in ihren Parteiprogrammen diese Klimahysterie Raum geben. Ja, diese Leute sind aus meiner Sicht die ideologischen Wegbereiter, die politisch-ideologischen Wegbereiter von Leuten, die die Klimaideologie als Anlass nehmen, solche Terroranschläge zu begehen. Und sie fühlen sich bestärkt durch die Politiker, die das nicht kritisieren, die den Mund halten, die wegschauen, die das kleinreden. Genauso bei Journalisten, die das allenfalls auf Seite 4 der Zeitung in einem kleinen Kästchen darstellen. Die fühlen sich dadurch letztendlich bestätigt. Und das ist ein Grundproblem, das wir hier haben. Wir brauchen nicht über die Bekämpfung dieser Klimasekte, dieser Irren zu reden, wenn wir hier eine Politik haben, die das letztendlich auch noch streichelt und nett findet.
Aber also das ist jetzt extrem wichtig, was du jetzt gesagt hast. Und es geht ja eigentlich auch, es betrifft den Bundestag, es betrifft das Verfassungsgericht, es betrifft auch die Verfassung. Also es gibt den sogenannten Notstand, ein Notstand berechtigt zum Eingriff in fremde Rechtsgüter. Auf diesen Standpunkt würden sich diese Terroristen vermutlich stellen. Und sie sagen ja, Moment, der Bundestag sagt ja das auch, sogar das Verfassungsgericht und sogar eine Zweidrittelsmehrheit hat diesen Geist eigentlich jetzt noch ins Grundgesetz geschrieben. Also was wollt ihr eigentlich? Wir sind ja eigentlich die Guten und von den Medien ist sowieso nichts zu erwarten. Die verteidigen das ja noch. Viele hatten eine größte Mühe, bis sie überhaupt nur das Linksextrem erwähnt haben. Aber das, was du jetzt gesagt hast, das geht ja so tief in die politische Landschaft rein, dass ich im Grunde nicht mehr sehe, wie wir da rauskommen.
Ja, es ist schwer, sich am eigenen Zopf aus dem Dreck wieder herauszuziehen. Aber es muss sein. Und ich kann mir auch durchaus vorstellen, dass wir es hinbekommen. Denn die Realität ist einfach konservativ. Also immer mehr Menschen, nicht nur jetzt hier in Berlin-Südwest, die davon betroffen sind, sondern auch diejenigen, die in diesem Jahr möglicherweise mit Arbeitslosigkeit und Insolvenz bedroht sind, werden begreifen, dass diese unverantwortliche Klimaideologie, diese CO2-Neutralität, der Anstieg der Energiepreise und so weiter verantwortlich ist für das Leid, das auf diese Leute zukommen wird. Das ist eine Ideologie letztendlich der Zerstörung, eine Ideologie des ökonomischen Niedergangs. Ich bin mir ganz sicher, dass dies viele Leute verstehen werden und dass sie auch bei den anstehenden Wahlen, wir haben in diesem Jahr in Deutschland 5 Landtagswahlen, dass sie bei diesen Wahlen dies auch zum Ausdruck bringen werden. Auch wenn dies Herrn Merz überhaupt gar nicht passen würde, der am liebsten wahrscheinlich die AfD verbieten möchte, weil er die AfD jedenfalls als einen ernsthaften Konkurrenten gerade in Sachsen-Anhalt und Mecklenburg-Vorpommern sieht.
Nun war dir als Profi natürlich diese Vulkangruppe schon längstens bekannt. Du hast auch damals versucht, etwas gegen die zu erreichen. Warum gibt es keine Bilder, wie einer von denen im Morgengrauen im Bademantel abgeführt wird? Haben die kein Zuhause? Oder warum sind die? Ich meine, die sind ja offenbar sehr gut organisiert. Man kann ihnen nicht habhaft werden, auf jeden Fall bisher noch nicht. Ist der Staat auf dem linken Auge blind? Er engagiert sich in dieser Hinsicht zu wenig. Was sind das für Leute, diese Vulkangruppe? Und wie würdest du jetzt vorgehen?
Nun, da muss man mehrere Punkte beachten. Anfang der 2000er Jahre ist unser Strafrecht geändert worden. Und zwar der Paragraph 129a Strafgesetzbuch terroristische Organisation. Und da hat man gerade derartige Straftatbestände aus dem Bereich des Terrorismus rausgenommen. Weil da kommen ja grundsätzlich keine Menschen zu Schaden. Sondern man hat es eigentlich beschränkt auf Tötungsdelikte und Entführungen, also die klassischen RAF-Delikte der 70er, 80er Jahre, also der Roten Armee-Fraktion. Die Folge war, das wussten diejenigen natürlich auch von Rot-Grün, die das damals gemacht hatten, damals die rot-grüne Regierung. Die Folge war, dass nicht nur der 129a nicht mehr anwendbar ist, sondern letztendlich ein großer Teil auch des Aufklärungsinstrumentariums. Zum Beispiel eine Telekommunikationsüberwachung, was bedeutet, Telefon, E-Mail, SMS und so weiter zu beobachten durch den Verfassungsschutz, ist in den Fällen des 129a möglich. Wenn man diese ganzen Fälle rausnimmt, kann man keine Telefonüberwachung betreiben, kann man aber auch keine Postüberwachung betreiben. Das heißt, es war geschickt gewesen, dass man damals schon gesagt hatte, das ist der gute Terrorismus, ja, den nehmen wir aus diesem Tatbestand raus. Da können nämlich der Verfassungsschutz und die anderen Sicherheitsbehörden nicht mehr richtig hinschauen. Wir können das nicht mehr richtig machen. So, das ist damals 2003 gemacht worden. Darüber hinaus sind die Abteilungen für in den jeweiligen Behörden zur Bekämpfung des Linksextremismus ausgedünnt worden. Ich nehme an, dass jetzt in den meisten Verfassungsschutzämtern die Referatsleiter den gleichen Namen haben, Endpunkt, Endpunkt oder Doktor, Endpunkt, Endpunkt, weil die nicht besetzt werden. Ja, also die sind unterbesetzt, weil man es aus politischen Gründen einfach auch nicht will. Das heißt also, der Staat ist wissentlich auf dem linken Auge blind, denn die jeweiligen Regierenden, ob das dann Rot-Grün in der letzten Periode war oder Rot-Grün-Gelb in der letzten Periode oder ob das jetzt diese Regierung ist, die eigentlich auch eine linke Regierung ist mit Merz an der Spitze. Sie haben letztendlich nicht den ernsthaften Willen, sich mit diesen Leuten anzulegen.
Aber ein Staat kann doch nicht unglaubliche Mittel dafür einsetzen, um irgendwelche Rentner, die einem Minister sagen, er sei ein Schwachkopf, um den Ding festzumachen oder einer Ministerin vorzuwerfen, sie hätte was gegen die Meinungsäußerungsfreiheit. Da zeigt sich der Staat in seiner ganzen Härte. Genau. Und hier schwächt er sogar noch das Instrumentarium.
Eine berechtigte Frage, aber ich würde sagen, das ist einfach die Realität. Also mir hat man hier in mein Arbeitszimmer drei Einsatzbeamte der Polizei geschickt, die sich meinen Waffenschrank anschauen wollten. Dafür hat die Berliner Polizei Einsatzkräfte, die mit Schutzweste zu mir kam, um eine Inspektion meines Waffenschrankes zu machen. Ja, dafür ist die Polizei da. Die Polizei ist offensichtlich auch dafür da, sogenannte Delegitimierer und Verächtlichmacher der Bundesregierung zu verfolgen. Dafür haben die Staatsanwaltschaften offensichtlich ein unglaubliches Personal, um Verfahren dagegen loszutreten. Während der Linksextremismus, jetzt gerade diese Fälle, man muss sich vorstellen, die Tesla-Fabrik in Grünheide bei Berlin ist schwer beschädigt worden durch einen Terroranschlag 2024, genau dieser Vulkangruppe, ein Schaden von mehreren hundert Millionen Euro und ist bis heute nicht aufgeklärt. Man weiß noch nicht mal einen einzigen Namen eines Täters, auch nur Vulkangruppe aufgrund eines Selbstbezichtigungsschreibens. Das ist die Realität. Man ist offensichtlich unwillig oder unfähig, linksextremistische Gewalttaten, Terrortaten aufzuklären. und beschäftigt sich schwerpunktmäßig stattdessen mit der Bekämpfung der politischen Opposition.
Also da liegt offenbar einiges im Argen. Ich hatte in der letzten Sendung mit Frau Kotar gesprochen, ob Deutschland reif sei für die Motorsäge von Javier Milei. Mittlerweile bin ich zur Einschätzung gelangt, dass das nicht mehr reicht. Ich danke dir, lieber Hans-Georg, für diese Einblicke. Es ist erschütternd, das zu hören. Wir hoffen, dass Sie vielleicht doch diesen Schaden etwas schneller noch beheben können und hoffentlich auch, dass Sie die Täter möglichst bald verhaften können oder wenigstens eine verwertbare Spur finden. Ich danke für deine Zeit und wünsche dir ganz einen schönen Abend.
Dankeschön. Also mir tun auch die vielen tausend Menschen leid, die jetzt leiden müssen. Und ich hoffe auch in deren und in unserem Interesse, dass die Stromversorgung durch die Behörden, durch die Stromverwaltung hier in Deutschland schnell wiederhergestellt wird.